SWR 2 Forum.
Die Konjunktur der Dekadenz. Sehnt sich der Westen nach dem Untergang? Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. In der Natur gehört der Zusammenhang von Geburt und Tod, von Werden und Vergehen zu den ewig gültigen Gesetzen. In der Menschheitsgeschichte, im Leben von Völkern, Staaten und Kulturen ist das vielleicht ein bisschen anders, aber auch hier gibt es Zeiten des Aufstiegs und Epochen des Niedergangs. Nur wie gesetzmäßig ist dieser Verlauf? Das ist eine der Hauptfragen im Hintergrund jeder Dekadenzdiskussion, während im Vordergrund immer etwas ganz anderes steht, nämlich Unzufriedenheit mit oder Ärger über oder Widerstand gegen die jeweils herrschenden Verhältnisse. Und so wollen wir auch in dieser Sendung den diskursiven Spagat versuchen, zwischen einer geschichtsphilosophischen und einer gegenwartskritischen Perspektive. Und dazu begrüße ich zunächst den Philosophen und Bildungsexperten Matthias Burchardt von der Universität Köln. Herr Burchardt, wenn Sie so im Alltag um sich schauen oder auch Fernsehen schauen, denken Sie da manchmal, das ist ja wie im späten Rom?
Das denke ich tatsächlich, wobei ich mich dabei gleich ein bisschen schäme, weil ich gar kein Historiker bin und einen seriösen Vergleich zu dieser Epoche nicht durchführen kann. Wenn es aber darum geht, dass wir gerade dem Verwelken einer kulturellen Blüte beiwohnen, dann ist das, glaube ich, ein ganz treffender Vergleich. Ich denke dabei nicht an Fußballspieler, die in Abu Dhabi oder wer weiß wo ein goldenes Steak verspeisen, sondern ich denke eigentlich an den Niedergang von gesellschaftlichen Institutionen, die, wie auch immer, ihre Legitimation, das Vertrauen und ihre Funktionalität verloren haben. Also ist die Politik noch in der Lage, Kontroversen plural auszutragen? Sind die Kirchen noch in der Lage, irgendwas mit Transzendenz anzufangen? Ist ein Bildungssystem in der Lage, eine Gesellschaft zu ertüchtigen, junge Menschen zu befähigen, Aufgaben wahrzunehmen? Ist das Gesundheitssystem noch daran orientiert, Menschen gesund zu machen? Können Medien noch Meinungspluralität abbilden oder sogar als vierte Gewalt den Mächtigen auf die Finger klopfen? Ist die Wirtschaft noch in der Lage, sowas wie Wohlstand für alle zu erwirtschaften, oder was passiert da eigentlich? Und wenn wir uns diese einzelnen Gesellschaftsfelder angucken, dann sehe ich da eher welken als blühen. Das muss keine finale Perspektive sein. Nur erscheint es mir erforderlich zu sein, relativ ehrlich mit diesem Niedergang umzugehen. Man sagt ja immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich sage immer, wenn die Hoffnung früher stürbe, gäbe es mehr Hoffnung. Denn je klarer wir die Dinge benennen, umso mehr sind wir auch handlungsfähig in solchen Zusammenhängen.
Also jetzt hat Matthias Burchardt ja hier schon einen ganzen Katalog aufgeblättert und im Grunde können wir die Sendezeit damit füllen, den abzuarbeiten. Geben wir uns Mühe. Unser zweiter Gast ist Gerd Maas. Er ist Ökonom und Unternehmer und er hat ein Buch über und gegen die Dekadenz in unserer Gesellschaft geschrieben. Ein Buch, das allerdings schon mehr als 11 Jahre alt ist und deswegen viele Phänomene, die einem jetzt zum Thema Dekadenz einfallen, nicht enthält. Also Herr Maas, führen wir es doch mal an dieser Stelle mündlich weiter. Welche Themen würden Sie heute aufnehmen?
Ja, es hat sich einiges gewandelt in den letzten 11 Jahren, aber es ist natürlich schon irgendwie, die Grundzüge der Kritik sind schon gleich geblieben. Also meine knappe Zusammenfassung war ja ein Verlust der Angemessenheit des Verhaltens für ein gedeihliches Fortbestehen. Das ist das, was Dekadenz ist, dass die Menschen aufgehört haben, sich um ihre eigene Zukunft zu kümmern, dass sie nicht mehr teilhaben an der Gesellschaft, diese Vita Activa, wie Hannah Arendt sie genannt hat, dass sie aktiv an ihrer Zukunft arbeiten. Also das war die Kritik und da sehe ich nach wie vor ganz viele Phänomene, Bildung, Gesundheit, Arbeitsmoral. Aber was sich tatsächlich gewandelt hat in den letzten Jahren, ist, dass ich damals deutlich pessimistischer war und inzwischen doch einen gewissen Optimismus auch bekommen habe. Ich glaube mehr an die Innovationskraft der Menschen und vor allen Dingen auch an unser effizientes marktwirtschaftliches Entdeckungsverfahren. Und das ist aber wiederum auch gleichzeitig etwas, was gerade extremst in Frage gestellt wird. Ja, wenn wir uns anschauen, so Gruppen wie Fridays for Future, die ja sich genau um unsere Zukunft kümmern will, ausgerechnet dieses Entdeckungsverfahren, dieses Innovationsverfahren, dieses Effizienzverfahren, ausgerechnet das wird jetzt gerade in diesen Zeiten in Frage gestellt. Und das macht mich nachdenklich, ja, weil das ist ja irgendwo so auch diese Diskrepanz zwischen Glaubenssätzen, ja, die Ethik des ich wünsche mir was oder eben die Ethik der Verantwortung, dass ich mir überlege, was ist denn tatsächlich machbar, das Ganze. Und wenn eine Greta Thunberg auftritt und sagt, how dare you, dann schreit sie ja nach, gerade nach so etwas wie einem positiven Diktator, und will damit unsere Freiheit über den Haufen kippen. Ja. Und das glaube ich eben, dass gerade der Verlust der Freiheit und die andere Seite der Medaille der Verantwortung, wenn uns das aus den Händen gerät, dieses positive Wechselspiel von Freiheit und Verantwortung, dann geht's den Bach runter. Dann ist es ein dekadenter Teufelskreis. Also einerseits Optimismus, aber dieser Optimismus, dass wir eigentlich die Kräfte noch in der Hand haben, Marktwirtschaft, Demokratie, Freiheit, Verantwortung. Aber andererseits ist auch nicht unerhebliche Kräfte, es gibt, die genau dagegen angehen und genau das über den Haufen kippen wollen, ohne eine Ahnung haben oder ohne eine echte Systemalternative im Petto zu haben.
Also ich muss ja sagen, Herr Maas, ich erkenne in Ihnen einen weißen Raben, denn ich treffe wenige Menschen, die auf die Perspektive von 10 Jahren sagen, ja, es ist eigentlich besser geworden oder ich habe mehr Hoffnung. Denn wenn wir über Dekadenz sprechen, dann hätte ich gewettet und geschworen, dass man sagt, also gerade in diesen letzten 10 Jahren ist die Dekadenz noch enorm fortgeschritten. Na gut, schauen wir mal weiter. Also Dekadenz ist ja eigentlich ein Schimpfwort, es bezeichnet fast immer was Negatives und es ist politisch gemeint. Herr Burchert hat die Richtung schon vorgegeben. Alexander Meschnick, Sie sind Politologe und Psychologe. Sie haben sich mit der Sehnsucht nach Selbstzerstörung als einem Problem unserer freiheitlichen westlichen Gesellschaften beschäftigt. Was steckt dahinter und ist das Dekadenz?
Ja gut, zunächst bin ich mal Österreicher und Österreicher neigen ja in der Regel zu mehr pessimistischen Interpretationen der Welt. Ich glaube tatsächlich, was auch schon angesprochen worden ist, also wir befinden uns in einer dekadenten Phase, wobei man das ja auch immer ein bisschen relativieren muss, weil natürlich jede Generation immer von der nächsten behauptet, sie wäre dekadent. Insofern könnte man auch polemisch sagen, Dekadenz gibt's nicht. Als Beweis könnte einfach dienen, dass sie ja immer beklagt wird. Dadurch verliert sie natürlich auf Dauer an Glaubwürdigkeit. Ich würde Dekadenz für mich ganz einfach definieren als ein Mangel an Selbstachtung. Das ist für mich sozusagen der Beginn von Dekadenz. Wir beobachten in den letzten Jahren insbesondere, und ich würde das tatsächlich, ich habe das auch in den meisten meiner Texten auch so auf den Begriff gebracht, dass ich glaube, dass den Westen nichts mehr auszeichnet als der Hass auf den Westen. Also der Westen ist sozusagen die Kultur, die den Selbsthass zum zentralen Dogma gemacht hat. Der Westen findet immer unendlich viele Gründe dafür, warum alle Elemente, die sozusagen er hervorgebracht hat, eigentlich die schlimmsten sind. Ob das jetzt der Kolonialismus ist, der Imperialismus, die Ausbeutung der Dritten Welt, der Kapitalismus, der Rassismus, das sind sozusagen alles Ausdrucksformen für die Verbrechen des Westens, die auch mit Genuss und großem Pathos jederzeit zur eigenen Distinktion vorgebracht werden. Und es wird alles ausgeblendet, was den Westen oder die westliche Welt auch auszeichnet. Die Abschaffung der Sklaverei, Menschenrechte, Frauenrechte, rechtsstaatliche Verfahren, also alles, was sozusagen unsere Welt auch ausmacht. Aber wir sehen in den letzten Jahren, insbesondere seit 2015, ich glaube auch, dass die sogenannte Flüchtlingskrise auch ein großer Einsatzpunkt ist, dass Schuldzuweisungen praktisch immer einseitig an die westliche Gesellschaft gerichtet sind. Also alle Missstände haben wir zu verantworten. Und das ist auch für mich das Spannende, dass ja dieser Dekadenzvorwurf sich dann auch trifft mit dem Dekadenzvorwurf, der von der islamischen Seite geprägt worden ist. Denn der Westen ist für den Islam die dekadente Welt schlechthin. Und der Westen, und das wird auch direkt ausgesprochen, hat nicht den Magen für einen langen Kampf, wie es in einer Broschüre für den Dschihad auch mal geheißen hat. Das heißt, der Westen wird als verweichlicht wahrgenommen, vor allem als verweiblicht wahrgenommen. Und als ich die letzten Jahre beobachte, würde ich schon sagen, dass wir auf dem Weg dorthin sind. Insbesondere auch, was die Auflösung aller möglichen Werte anbelangt, ob das jetzt Gender ist, Nation und so weiter, das alles soll ja mehr oder weniger abgeschafft werden, fluide werden, Identitäten sollen abgeschafft werden. Deswegen bin ich da nicht so optimistisch, dass wir hier sozusagen auf einem guten Weg uns befinden.
Jetzt habe ich ja schon ein paar schöne Definitionen gehört für den Begriff Dekadenz, der ja eigentlich Definition erzwingt. Also eigentlich ist es richtig, dass wir so anfangen, denn es ist auch ein Hülsenbegriff. Es ist ein Begriff, der ja so vieles und auch nichts enthält. Aber ich habe die Formulierung gehört, Verlust der Angemessenheit. Das war von Ihnen, Herr Maas. Und Herr Meschnick sagte, Mangel an Selbstachtung. Jetzt, da vom Westen schon ein paar Mal die Rede war und ich selber habe es ja auch so eingeführt, ist das ein Westphänomen? Gibt es Dekadenz nur im Westen?
Also ich denke mal, die Selbstkritik, die gibt es ja in jeder Kultur im Prinzip. Meistens bezieht sie sich aber auf eine ideale Vergangenheit, ein goldenes Zeitalter, das Kalifat. Und soweit ich das überblicke, da würde ich wirklich den Unterschied machen, dass der Westen eigentlich die Kritik an seiner eigenen Kultur immer an universalen Maßstäben misst, die für alle gelten sollen. An denen misst man sich und die hat man noch nicht erreicht. Das sieht man beim Klimathema ganz besonders, finde ich. Es gibt sozusagen so eine Art moralischen Universalismus, der gleichzeitig auch eine Hybris beinhaltet, nämlich, dass man die ganze Welt verändern kann und nach seinen Maßstäben auch ordnen kann. Und insofern denke ich, dass da schon ein Unterschied besteht. In anderen Kulturen sehe ich diesen Universalismus einfach nicht.
Ich meine, dass es den Westen, wenn man subsumierend als die früh industrialisierten Länder, dann ist es sicher ein westliches Problem, weil es halt zu einem gewissen Grad ein Wohlstandsproblem ist. Und ein Wohlstandsproblem in dem Sinne, dass wir die Bedeutung der Freiheit vergessen, weil keine Krisenhaftigkeiten mehr bestehen, wo man um seine Freiheit kämpfen muss. Und mit dem Verlust der Bedeutung der Freiheit sind wir immer mehr bereit, Verantwortungen abzugeben. Im Gegenteil, wir suchen sogar danach, Verantwortungen loszuwerden an den Staat, an soziale Sicherungssysteme, an Vorgesetzte, wo auch immer, und erhöhen damit ein unheimlich großes, komplexes System, das uns Gefahr laufen lässt, an seiner Komplexität zu kippen dann das Ganze. Also komplexe Systeme neigen ja dazu, mit abnehmenden Grenznutzen voranzugehen. Und umso komplexer es wird, umso schwieriger ist ein System haltbar. Und das ist ein dekadenter Prozess, abnehmender Grenznutzen. Also wir haben ein Zusammenspiel von mehr Komplexität, die uns schwieriger organisierbar machen, die Zukunft, und gleichzeitig der Verzicht auf Freiheiten und Freiheit als das zentrale evolutionäre Fortschrittsinstrument im Versuch und Irrtum, im freien Schaffen, im Wettbewerb, die Ideen voranzukommen. Also von zwei Seiten, insbesondere in den frühindustrialisierten Ländern, die Zukunftsfähigkeit unter Beschuss.
Ich versuche das gerade ein bisschen geschichtsphilosophisch einzuordnen. Auch auf dem Wiki habe ich lange überlegt, wie man eigentlich sich zur Aufklärung und Moderne verhalten soll. Denn das ist natürlich ein ambivalentes Problem. Herr Meschnick hat völlig recht, wenn er sagt, Dekadenz wird immer der nächsten Generation unterstellt. Und was dem einen die Dekadenz ist, dem anderen der Fortschritt. Und dann frage ich mich, ob nicht das auch schon gleich wieder ein Dekadenzsignal ist, wenn ich nämlich gar keine Kriterien habe, die fraglos gültig sind, von denen ich Niedergang oder Aufstieg her beurteilen könnte, ob eigentlich da schon der Relativismus vorgezeichnet ist. Wenn ich mal ins Zentrum gehe, war ja eigentlich mit dem Gedanken der Moderne verbunden die Ermächtigung der menschlichen Vernunft. Da war das Abschütteln der göttlichen Vorgaben und auch die Eroberung von gesellschaftlichen Sphären eben auf dem Weg der Freiheit und der Vernunft zum Programm formuliert worden, und der Mensch wurde plötzlich Urheber zur Geschichte. Und wer da vorher eingebettet war in ein Geschichtsmodell, wo die Ordnungen feststanden und auch Gottes Hände gewissermaßen unter der menschlichen Geschichte nochmal ein Sicherheitsnetz spannten, war ja plötzlich in radikaler Weise verantwortlich für die Geschichte und hatte einen Wert aber sich noch vorgegeben, nämlich den der Humanität und der Aufklärung. Und wenn man diesen Wert heranziehen würde, dann könnte man sagen, ja, diesen Wert, den verfehlen wir in vielen, vielen Punkten, und könnte da eine Dekadenzgeschichte erzählen. Wenn man jetzt aber fragt, war die Aufklärung und die Moderne selbst nicht möglicherweise schon ein Dekadenzsymptom, weil gerade der Mensch sich abkoppelt und vieles in seine Hände gelegt hat, was ganz woanders hingehört, dann könnte man sagen, dass auch die Dekadenz eigentlich nur eine Ausgeburt dessen ist, was in der Aufklärung selbst schon angelegt war. Also wir haben uns alle mit der Postmoderne wahrscheinlich beschäftigt. Herr Meschnick hat ein bisschen angespielt, dass man die Punkte etwa der Werte in die Frage der Beliebigkeit überführt hat, dass man das Realitätsprinzip suspendiert hat und behauptet, alles sei gesellschaftlich konstruiert. Und damit gewinnt man scheinbar zunächst mal Freiheiten und zugleich verliert man Bindungen und Orientierungen. Und wir sitzen jetzt in der selbst angerührten Suppe der Beliebigkeit, aus der es auch scheinbar keinen Ausweg mehr geben könnte. Und die Frage, die sich für mich jetzt stellt, was sind eigentlich wieder verbindliche Orientierungen, wenn sie einerseits nicht universell da sein dürfen, wenn sie aber auch nicht völlig willkürlich sein dürfen.
Was meinten Sie eben mit dem Nebensatz von Dingen, die woanders hingehören? Dass der Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann?
Genau. Das meine ich damit, also dass wir in den Spielraum der Politik wird ja geschaffen durch die Entscheidungsmöglichkeiten der Freiheit. Aber wir befinden nicht darüber, ob die Erde eine Kugel oder eine Scheibe ist. Das müssen wir hinnehmen. Wir befinden nicht darüber, dass unser Leben endlich ist. Wir befinden nicht darüber, dass wir ein bestimmtes Schicksal haben, dass unsere Lebensalter sich in einer bestimmten Reihenfolge auffächern, dass wir mit einer bestimmten geschlechtlichen Disposition zur Welt kommen. Die interpretieren wir alle, aber wir entscheiden und wir konstituieren sie nicht. Dass wir natürlich eine Perspektive zur Transzendenz auch irgendwie spüren und die beantworten müssen, sei es durch Religion oder sei es durch Atheismus. Auch der Atheismus ist ja eine Antwort auf die Frage der Transzendenz. Das heißt eigentlich anerkennen, dass wir uns nicht aus eigener Kraft in die Welt gebracht haben und dass unser Handeln hier auch Ansprüchen ausgeliefert ist, Kriterien der Conditio Humana, über die wir nicht beliebig verfügen können. Und das konnten wir eine Zeit lang überspielen mit Illusionen von Freiheit und gesellschaftlicher Konstruktion. Nur irgendwann holt uns das Realitätsprinzip wieder ein. Und ich glaube, das ist das, was uns gerade passiert im Rahmen von Corona. Denn Corona ist für mich nicht die Ursache dieses Niedergangs, sondern das letzte Symptom, also sozusagen der letzte Tropfen, der dieses Fass zum Überlaufen bringt.
Was Sie gesagt haben, das finde ich sehr wichtig, weil Sie gemeint haben, das ist ja auch ein Widerspruch in sich. Also zum einen, ja, kann man sozusagen keine universalen Werte setzen. Das wird ja im Prinzip als Imperialismus irgendwie definiert. Aber was bleibt uns übrig? Ich sehe im Moment die Tendenz, das haben Sie auch schon ein bisschen beschrieben, dass wir ja ein Momentum haben, wo es wirklich darum geht, von meinem Gefühl her, alle gesellschaftlichen Staaten, Institutionen, also alle sozialen und auch religiösen Bindungskräfte zu zerstören, sage ich jetzt mal. Das geht über Familie, Begriffe wie Kultur oder Geschlechtlichkeit, die werden ja ausnahmslos alle als sozusagen gefährlich exklusive Konstrukte eigentlich definiert. Ne? Also immer schließt man irgendwas aus, wenn man sich auf das eigene bezieht. Und die gilt es ja aufzulösen und zu beseitigen. Das ist sozusagen die Dynamik, die ich im Moment sehe. Das heißt, alles Altbewährte, jede Tradition, alles Gewachsene wird delegitimiert. Ne? Es gibt nur noch Konstrukte, so also wie es Geschlecht ein Konstrukt ist. Ganz egal, es ist alles im Prinzip ein Konstrukt und muss eben dekonstruiert werden. Und ich frage mich natürlich schon, also woher soll die Ressource kommen oder auf was wollen wir es dann wieder beziehen, um wieder Identitätskonzepte zu gewährleisten, die uns da wieder rausführen. Und das, denke ich, ist für mich einfach auch wirklich die entscheidende Frage. Und ja, da stehe ich auch wirklich vor einem Rätsel.
Und es sind immer mehr individuelle Freiheiten, die gefordert werden, die genutzt werden. Aber die individuellen Verantwortungen sollen irgendwo systematisch wegdelegiert werden. Und das ist, ich glaube, das ist die Systemfrage, ja. Welches Organisationsprinzip geben wir uns als Gesellschaft selbst, um zukunftsfähig zu sein? Das ist vermutlich oder meines Erachtens Demokratie und Marktwirtschaft. Und dann müssen wir alle, die das glauben, müssen das aber dann eben nicht als selbstverständlich hinnehmen, sondern müssen auftreten und es verteidigen. Weil es kommt immer mehr unter Beschuss.
Und ich finde eben insbesondere beim Klimathema, Corona lasse ich jetzt nochmal außen vor, weil es nochmal eigens ist, aber das Klimathema ist doch genau das nächste Thema, wo die Politik wieder alternativlos werden wird. Also wir bewegen uns sozusagen da schon in Verhältnisse rein, wo wir wahrscheinlich dann auch immer unter dem Anführungsstriche Rettung des Klimas alle möglichen Dinge erlaubt werden oder Maßregeln gesetzt werden, damit genau sozusagen diese Rettung, die natürlich auch wieder so apokalyptische Visionen irgendwie hat, auch stattfinden kann. Denn um eben die Menschheit zu retten, sind eben alle totalitären Visionen auch umsetzbar. Ich meine, Fridays for Future hat ja schon gesagt, wir brauchen eine totale Mobilmachung, also ähnlich wie zu Kriegszeiten. Ne? Da sehe ich im Moment eher in die Richtung, dass wir immer mehr, also wie bei Corona ist das auch ein Beispiel dafür, wir immer mehr staatliche Vorgaben, Maßregeln und so weiter uns wirklich in unserer Freiheit und vielleicht es empfindet ja jeder auch anders, aber ich habe mich noch niemals so eingeschränkt gefühlt wie jetzt in meinem Leben. Und man kann immer über die Verhältnismäßigkeit irgendwie sprechen, aber ich sehe im Moment nicht, dass wir uns in Richtung Freiheit bewegen, sondern eher in Richtung, ja, wie soll man das nennen, so eine Art Ökosozialismus. Und da, glaube ich, wird der Klimawandel noch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und
da aber inwiefern ist das denn wieder. Inwiefern ist das denn dekadent? Also Herr Burchardt hat ja gerade so eine interessante Dialektik schon anklingen lassen, als er sagte, was dem einen die Dekadenz ist, dem anderen der Fortschritt, das Engagement gegen Klimawandel, das Engagement für die absolute Lebensrettung unterm Schirm von Corona. Das ist doch gut und richtig, das ist ja nicht dekadent. Oder wo hakt jetzt der Dekadenzvorwurf ein?
Ich probiere es mal, indem ich auf Kategorien verweise, die normalerweise orientierende Kraft hatten, die wir mit dem Konzept der Moderne geerbt haben, und möchte aber darauf hinaus, dass diese Kategorien nach und nach verwischen und sich wechselseitig ihre Funktionen übernehmen und dadurch eben auch Dekadenz erzeugen. Wissenschaft hatte mal die Aufgabe, die Wahrheit zu finden, ja, und zwar im Sinne eines universellen Anspruchs, damit war nicht jede Aussage jedes Wissenschaftlers wahr, aber der Streit der Wissenschaftler untereinander orientiert hin darauf, wenn zwei was Widersprüchliches sagen, kann nur einer Recht haben. Das wäre die eine Perspektive. Es gab auch genauso gut die Perspektive der Macht, das war der Raum der Politik. Die Politik hat nicht festgestellt, was der Fall ist, das war die Wissenschaft, sondern die Politik hat gesagt, wie wollen wir leben und hat das öffentlich gestaltet. Und es gab die Perspektive der Moral, die sich im vorpolitischen und vorwissenschaftlichen Raum eigentlich im Rahmen von Sitte und Verhalten orientiert hat. Jetzt haben wir das ganz große Problem, dass die Wissenschaft gar nicht mehr sich der Wahrheit verpflichtet fühlen kann, weil sie einerseits marktorientiert forschen muss, Drittmittelforschung, ich sage das an anderer Stelle, verwandelt die Universität in ein Drittmittelbordell. Das heißt, wir sagen das, was gehört werden soll, ja, für den, der uns dafür bezahlt. Insofern ist auch politische Expertise, die von Wissenschaft kommt, immer sehr fragwürdig, weil sie nicht mehr von Interessenpolitik zu unterscheiden ist. Die Macht hat insofern vielfach ihre Maske fallen lassen und es geht einfach vielfach um Machtinteressen, aber Macht selber ist plötzlich wieder moralisiert worden. Also wir haben gerade die Alternativlosigkeitszumutung der Klimafrage, der Migrationsfrage und auch der Corona-Frage wird ja nicht aus einer politischen Entscheidung heraus legitimiert, sondern aus einer vermeintlich moralischen Notwendigkeit heraus. Diese Moral ist aber wieder abgekoppelt von jeglicher Frage von Ethik und insofern verwischen sich hier unglaublich viele Aspekte und vieles von dem, was Nietzsche uns als Nihilismus-Diagnose auf den Weg gegeben hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ist jetzt aus den akademischen Studierstuben in die Wirklichkeit hinübergeschwappt und kennzeichnet unsere Realität. Also eine gewaltige Desorientierung im Hinblick auf die organisierenden Leitkategorien, die erforderlich wären, ein Gemeinwesen verantwortlich zu führen. Das scheint für mich die ganz große Krise zu sein, die auch nicht leicht zu bewältigen sein wird. Also wir werden durch Corona gewaltige ökonomische Verwerfung nach uns ziehen. Wir haben eine gespaltene Gesellschaft. Wir haben eine nachwachsende Generation, die durch miserable Bildungsverhältnisse quasi außerstande gesetzt ist, mit diesen gewaltigen Problemen umzugehen. Ja bitte, woher soll es denn kommen? Also insofern sollten wir uns jetzt doch noch ein bisschen Mühe geben, das zumindest kategorial zu klären und eine Orientierungsfrage zu stellen. Denn dieses Scheinwelt und diese Traumtänzerei, dieses postfaktische Regieren, das symbolpolitische Ausagieren, ich glaube, das ist jetzt an sein Ende gekommen und da verbinde ich tatsächlich auch ein bisschen Hoffnung damit.
Ja, ob es ans Ende gekommen ist, da kann man geteilter Meinung sein. Aber was Sie gerade gesagt
weitergehen?
Haben, ja. Ja, wenn wir die Keule, die Dekadenzkeule auspacken, dann begeben wir uns natürlich auch immer in die Nähe von Leuten, die mit Dekadenz gegen alles, was modern und fortschrittlich und so weiter war, gestritten hat. Wenn wir schon beim Sortieren sind, so wie Herr Burchert das eben vorgeführt hat, wie kann man da eine gedankliche Schneise legen, ohne auf dieses Glatteis zu kommen?
Naja gut, ich meine, Sie haben es ja schon angesprochen, Dekadenz ist natürlich ein verminter Begriff, insbesondere in Deutschland. Wenn Sie sich erinnern, 2010 hatte doch der damalige Außenminister Guido Westerwelle für einen Riesen, heute würde man sagen, Shitstorm geführt, als er doch die Äußerung tätigte, dass wer dem Volk, ich glaube, anstrengungslosen Wohlstand verspricht, der lädt zu spät römischer Dekadent sein. Es gab einen unglaublichen Aufstand.
Ah ja, im Zusammenhang mit Hartz IV, ne?
Mhm. Ja, mit Hartz IV, genau. Und der musste sich dann auch später entschuldigen dafür. Also man kann natürlich jetzt sagen, ja, niemand hört gerne, dass er vom sinkenden Schiff unterwegs ist. Aber natürlich ist der Begriff Dekadenz in Deutschland rechts konnotiert oder rechts verortet. Das hat natürlich mit Autoren wie Nietzsche oder Spengler zu tun. Und es ist ja auch richtig, der Konservative oder die konservative Rhetorik will ja auch kulturelle Standards vor dem Verfall schützen, verteidigt die Tradition und die Moral. Aber ich glaube, der Dekadenzbegriff ist für mich politisch überhaupt nicht unbedingt nur rechts. Wenn Sie sich erinnern, wie sozusagen die kommunistische Kulturkritik funktioniert hat oder auch wie die Sowjetunion Künstler als bürgerlich dekadent bezeichnet hat. Also da ist sozusagen genau derselbe Begriff irgendwie verwendet worden. Und der wird ja auch von der islamischen Bewegung irgendwie verwendet. Das heißt, Dekadenz ist natürlich, das ist ja auch schon angesprochen, nur natürlich ein Begriff, der sehr, sehr schwammig ist. Und der kann auch von allen möglichen Ecken und Seiten auch eingesetzt werden. Insofern ist es ein strategischer Begriff, der natürlich politisch eingesetzt werden kann. Aber aus welcher politischen Richtung, das finde ich, ist jetzt nicht so eindeutig für mich.
Das ist vor allen Dingen ein Begriff, der eigentlich im allgemeinen Sprachgebrauch genau aufs Richtige hinweist, nämlich auf den Verfall gesellschaftlicher Systeme. Man könnte es jetzt genauso gut Kollaps nennen oder wie es in der Klimabewegung vielleicht eher erfolgt und das Ganze. Aber der Hinweis, der bleibt in allen Perioden von gesellschaftlicher Entwicklung wichtig, dass Gesellschaften einfach nicht immer automatisch nur nach vorne gehen, sondern dass gesellschaftliche Strukturen, wenn sie falsch organisiert sind, wenn sie nicht zukunftsträchtig organisiert sind, dem Verfall anheimgegeben sind. Deswegen muss man nicht an eine periodische Geschichtswiederkehr à la Spengler glauben, aber deswegen ist es trotzdem doch jedem gesunden Menschenverstand klar, dass man nicht immer einfach nur nach vorne läuft und es immer mehr wird, das Ganze. So, und deswegen passt der Begriff eigentlich sehr gut, weil alle Leute genau die richtige Angst damit verbinden, nämlich die Angst davor, dass diese Gesellschaftsstruktur mit seinem Wohlstand, mit dem, was wir alles erreicht haben, mit unseren Freiheiten, die wir haben, nicht Gott gegeben ist, sondern auch wieder kippen kann. Und die Gefahr besteht, die Gefahr sehen wir, glaube ich, alle, die wir hier jetzt diskutieren. Und deswegen muss man auch mit dem richtigen Wort das benennen, sodass die Leute das auch merken.
Ich versuche nochmal einen anderen geschichtsphilosophischen Begriff ins Spiel zu bringen, der fast noch brutaler ist als der Dekadenz, der etwa von Nachtwey und Seidel, Frankfurter, ich glaube eher linke Sozialwissenschaftler oder Ökonomen, auch analysiert wurde als Geist des digitalen Kapitalismus. Und das ist der Begriff der Disruption. Bei Dekadenz haben wir immer noch eine verbindende Linie, einen übergreifenden Maßstab, der über der Geschichte ist, an dem ich abtragen kann. Geht das jetzt bergauf oder geht es bergab? Wenn ich von Disruption spreche, dann wird nicht nur ein bestimmter Zustand verlassen und in einen anderen überführt, dann werden auch die Maßstäbe, die über diesem Zustand orientierend gelten könnten, einer kreativen Zerstörung zugeführt. Und ich glaube, diese grundsätzliche Verflüssigung, die hier um sich greift, ist natürlich nochmal eine Potenzierung auch der Dekadenzfrage, weil selbst der Dekadent oder auch diese Dekadenztheoretiker im Grunde noch immer sich bewegen können unter einer bestimmten Stabilität, die damit auch nochmal fundamental in Frage gestellt wäre.
Also die Stabilität der ewigen Zyklen, ja.
Ja, oder die Stabilität eines übergreifenden Maßstabes zum Beispiel.
Mhm. Mhm. Außerdem muss man ja auch sagen, die Dekadenz kann ja auch sehr lange gehen. Also wenn jetzt immer das Römische Reich ja eigentlich so das Paradigma ist, an dem das ganz oft erklärt wird, das hat ja noch Jahrhunderte existiert. Das heißt ja nicht, dass sozusagen Dekadenz gleich Untergang bedeutet, sondern das kann ja durchaus
noch immer noch Zeit Römer, gehen. Ja.
Und außerdem, glaube ich, ein Punkt, der natürlich als Psychologe besonders interessant ist, ja, dass Dekadenz ja jetzt nicht nur negativ ist, sondern das ist ja auch ein bisschen ein Begriff, der Lust macht. Also dekadent zu sein, macht ja auch Lust, ne? Also sich mit einer 1000-Dollar-Note eine Zigarre anzuzünden, ich kann es nicht nachvollziehen, aber das sind ja auch Sachen, also das Rausch oder das Fest, also die Orgie oder so, das ist ja auch alles dekadent, aber das macht ja auch Lust, ne? Also insofern, finde ich, ist das auch ein Begriff, der auch in sich ein bisschen ambivalent irgendwie ist.
Wobei das sozusagen die Musik auf der Titanic zu genießen noch bis zum letzten Augenblick hat ja was hat was Lustvolles, aber irgendjemand muss die Suppe ja auslöffeln und dann
am
bin
Ende
ich jetzt
ja.
Als und ich finde es ein bisschen ungerecht, wenn sozusagen die einen die Orgie und die anderen die Scherben haben. Also ich habe 4 Kinder und insofern gibt es da auch meines Erachtens schon auch eine Verantwortung, die darüber hinausgeht. Und insofern sind wir an einem Scheideweg, glaube ich, zivilisatorisch und kulturell. Und der erste Schritt sollte sein, dass man die Dinge einfach beim Namen nennt. Die Bewertung, glaube ich, ist dann wirklich auch eine Frage für einen offenen politischen Diskurs. Da hätte ich ja gar nichts dagegen.
Aber ist nicht die Voraussetzung dafür auch, dass man eigentlich eine ganz scharfe Abgrenzung vornimmt? Ich bekenne mich schuldig, aber das war natürlich auch ein kleiner Trick des Moderators, dass ich zunächst mal alles so in einen Topf gerührt habe, nämlich das Ästhetische und das Politische. Aber eigentlich haben diese beiden Dinge doch miteinander wenig zu tun. Also das Ästhetische als ja so ein Buddenbrooks-Phänomen, nicht wahr? Also Buddenbrooks heißt ja im Untertitel, der Roman von Thomas Mann heißt im Untertitel Verfall einer Familie, das ist ja emblematisch. Klar, diese Zeit, die wird ja jetzt auch sehr belebt durch irgendwelche Filme und Serien und das dekadente Berlin, Berghain der 20er Jahre und so weiter. Aber ich glaube, diese Engführung mit den politischen Phänomenen der Selbstaufgabe, einer politischen Verweichlichung und dann fällt mir natürlich der Ausdruck der postheroischen Gesellschaft oder wie das heißt ein. Das sollte man vielleicht gar nicht miteinander verrühren, oder?
Also in keinem Fall. Also man, wenn Sie auch diese also Fernsehsiegle, Gründerzeit, schwarze Romantik und so weiter, das hat keinen politischen Impetus. Der politische Verfall hängt nicht an diesem Zeitalter, den wir mit Dekadenz benennen.
Zumal ja in unserer Zeit das mit der ästhetischen Lust auch relativ schwierig ist, weil alles, was Spaß macht, ist ja durch Moralismus auch verboten. Also wenn ich mir da mal Michel Houellebecq angucke, der immer noch mit seinem Diesel durch die Gegend fährt und in Swingerclubs geht, das ist ja auch im Grunde keine Feier der Sinnlichkeit, sondern im Grunde ein letztes trauriges Bekenntnis zu einer Lebensform, die er selber nicht mehr verteidigen kann oder möchte. Wenn ich das mal vergleiche wieder in Bezug auf Corona, könnte man ja als Referenz Boccaccios Decameron nehmen. Und da hatte man immer noch eine karnevalistische, dionysische Antwort auf den Schrecken. Und die war wahrscheinlich deshalb möglich, weil der Tod nicht etwas nur Nihilistisches war, sondern weil es andere Lebensfundamente war. Wir haben das große Problem, glaube ich, dass wir weder auf die Frage des Todes eine gute Antwort haben, außer sozusagen das sterile Leben, noch irgendwie auf die Frage des Lebens. Und das wären für mich die entscheidenden Fragen.
Was sind denn die Treiber dieses Phänomens? Was sind die Gründe, dass der Westen so leicht bereit ist, seine eigenen Grundlagen zu verraten, aufzugeben? Ist das, wie wir eben gehört haben, hat es mit Wohlstand zu tun, also eine höhere Form von Wohlstandsverwahrlosung einfach?
Ja, es hat ganz sicher mit Wohlstand zu tun, weil ich glaube nicht, dass eine Gesellschaft, die sozusagen noch um ihr Leben kämpft oder um ihr tägliches Überleben kämpft, Gender-Debatten führen könnte. Also das ist vollkommen unmöglich für mich. Die Frage ist halt, und das ist wirklich eine schwierige Frage, finde ich, und ich nenne es wirklich eine Schwäche der westlichen Welt, wie dieser Schuldkomplex, ich glaube Pascal Bruckner nennt das auch in seinem Buch, der Schuldkomplex, wie der entstanden ist. Also warum hat der Westen plötzlich sozusagen begonnen damit, sich selbst zu hassen? Das war ja nicht immer so, ne? Das beschäftigt mich schon sehr lange und das finde ich wirklich immer wieder sehr schwer zu beantworten. Es sind im Wesentlichen natürlich kulturell-politische Veränderungen. Wir haben es natürlich auch, und das ist, glaube ich, in Deutschland inzwischen auch ganz sicher für mich so, mit einer linken Hegemonie in bestimmten Bereichen zu tun, insbesondere im Kultur- und Medienbereich, wo diese Themen auch forciert werden. Wir haben die 68er-Generation gehabt, das heißt, wir haben wirklich eine Bewegung jetzt mitvollzogen, wo es immer illegitimer geworden ist, das eigene noch zu verteidigen. Also das eigene zu verteidigen bedeutet ja bei uns meistens irgendwie, dass man den anderen ja etwas wegnehmen wird. Ich glaube, die große Metapher, die ich halt immer sehe, ist dieses Arm-Reich. Also wir sind so reich, weil die so arm sind. Das ist eigentlich sozusagen die Standardform schlechthin, die für den Westen irgendwie gilt. Und weil die anderen eben so arm sind, heißt das eigentlich, dass wir sie ausbeuten. Sprich, wir sind schuld. Und aus diesem Ding kommen wir eigentlich nicht mehr raus. Und das hat man in der Flüchtlingsfrage meiner Meinung nach ganz klar gesehen. Also in gewisser Weise ist sozusagen der Migrant der Erlöser. Also damit konnte Deutschland in gewisser Weise jetzt zeigen, dass es von dieser egoistischen nationalen Kultur wegkommt. Nur diese Erlösung wird nicht stattfinden. Wir bleiben weiter in diesem Ding. Auch diese ganzen Geschichten, die wir jetzt sehen, also die Auflösung in gewisser Weise des Nationalstaates, der Wunsch des Aufgehens in einem Art europäischen Superstaat und so weiter, das sind für mich alles irgendwie Zeichen danach, dass man eigentlich mit dem eigenen nichts mehr anfangen kann und dass es auch gar keine Selbstbehauptung mehr gibt.
Ich will mal ganz kurz nachfragen. Ich weiß, Sie wollen jetzt auch noch darauf antworten, aber da Alexander Meschnick jetzt zum Beispiel so etwas gesagt hat wie Gender-Debatten, da möchte ich doch jetzt mal fragen, was ist denn an Gender-Debatten dekadent? Also man könnte doch auch andersherum sagen, das ist doch ein Fortschritt, dass man da jetzt freiheitlicher denkt, dass alles toleranter, wenn Sie so wollen, auch permissiver wird. Auch die Befreiung der Homosexualität ist ja per se kein Zeichen von Dekadenz, sondern vielleicht war es dekadent, die Homosexualität in den verschwiemelten Bereich des Verbots zu verstecken. Also man kann ja mit diesem Prisma immer neue Perspektiven erzeugen auf dasselbe Phänomen. Und deswegen wollte ich Sie jetzt gern mal behaften mit der Frage, Alexander Meschnick, was an Gender dekadent ist.
Also an der Befreiung sozusagen der Homosexuellen oder der Frauen ist natürlich überhaupt nichts dekadent. Also da will ich jetzt nicht missverstanden werden. Aber die Frage, ob wir jetzt 68 Geschlechter haben und ob das irgendwie wichtig und entscheidend ist, das finde ich schon sehr, sehr wichtig, insbesondere sehr, sehr problematisch, insbesondere dann, wenn man sieht, dass es einfach viel, viel größere Probleme beispielsweise für Frauen noch gibt, die dann gar nicht thematisiert werden. Mir fehlt hier einfach ein bisschen die Verhältnismäßigkeit. Ich sehe auch irgendwie dann so seltsame Umfragen, wie jetzt vor kurzem in der ARD, so eine Kampagne über das Glück der Sterilisation. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen konservativ, aber ich finde es wirklich seltsam, wenn man dann Frauen sieht mit Mitte 20, die großartig und glücklich irgendwie verkünden, dass sie sich jetzt sterilisiert haben. Oder Umfragen wie auch letztes Mal wieder, was ist euch wichtiger, eigene Kinder oder die Ressourcen der Erde? Also solche Geschichten, wo ich wirklich denke, Ist das nicht dekadent? Oder dieses Buch von dieser Autorin Brunschweiger, Kinderfrei statt kinderlos, wo dann berechnet wird, dass 10.000 Tonnen CO2 eingespart werden, wenn man kein Kind bekommt. Also alle diese Dinge, die sind für mich dekadent. Es mag ja sein, dass das für jemand anderen nicht so ist, aber ich sehe halt einfach eine Verhältnismäßigkeit der Probleme da nicht mehr. Ich glaube, wir haben einfach dringender und größere Probleme, als eben das 64. Geschlecht nochmal zu bestimmen.
Also die politischen und ethischen Anliegen, die in dieser Bewegung zum Ausdruck kommen, die würde ich ja voll unterschreiben. Ich würde nur vorschlagen, dass es eine ideologische Entkopplung geben muss. Ich brauche nicht die Gender-Theorie, um Homosexualität nicht zu diskriminieren. Ich brauche nicht die Gender-Theorie, um Frauen mit gleichen Rechten auszustatten. Da reicht das Konzept Mensch, da reicht das Konzept Bürger. Da ist vieles, vieles schon auf anderen Theoriemodellen zu begründen und auch politisch durchzusetzen. Was ich daran problematisch finde, ist hier, dass es sich um eine Politisierung von Lebensformen handelt, mit einer maximalen Diversifizierung von menschlichen Lebensformen, die letztendlich das Gemeinsame suspendiert. Nämlich, wenn wir uns als Menschengeschwister in einer großen Familie bestehen, die einfach ganz verschiedene Stränge hat und sich auch unterscheiden darf, aber vielleicht auf Perspektiven wie Humanität und gegenseitige Verantwortung und Freiheit verpflichtet sind, dann raube ich mit diesen Binnenkonflikten der vielen, vielen tausend Geschlechter, die untereinander jetzt irgendwie um Anerkennung buhlen. Das hat ja der Robert Faller ganz schön geschrieben. Es ist ja im Grunde ein Markt der Empfindlichkeitsökonomie, wo jeder sein Stigma kapitalisieren muss, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, sodass sozusagen ein Stigma gar nicht mehr ausreicht und man jetzt intersektionell mehrere Stigmata noch zur Börse tragen muss, damit man da hoch gehandelt wird. Das wird weder diesen Menschen in ihrem Problem gerecht, noch wird damit das Fundament einer vitalen demokratischen Kultur geschaffen, sondern beides sind in meinen Augen Dekadenzphänomene, die dadurch verloren gehen. Und insofern könnte man auch fragen, ob sich da nicht sogar eine Herrschaftsform des Divide et Impera irgendwie niederschlägt, die eigentlich das Zusammenfinden der Menschen, was Voraussetzung für ein vitales Gemeinwesen sein sollte, eigentlich grundsätzlich verhindert.
Ich wollte Sie gerne auch nochmal direkt danach fragen. Ich hatte vorhin schon nach den Treibern dieses Phänomens gefragt. Was sind die Gründe, warum der Westen sich selbst aufgibt? Wo kommt diese Lust her?
Wenn ich darauf eine Antwort hätte, ich probiere es mal. Es gibt, glaube ich, tatsächlich einiges, was in der DNA der Moderne selber schon zu verorten ist, nämlich dieses Moment von Reflexivität. Und das ist eine schöne Gelegenheit für Selbstkritik und es ist natürlich auch der Nährboden der Zersetzung der Voraussetzungen dieser Kritik, weil das Subjekt, das kritisiert, selber auch Objekt dieser Kritik wird und damit sich selber auch entmächtigt. Das wäre die diskursive Seite. Zum anderen ist es natürlich auch Teil eines Machtkalküls. Ich kann damit bestimmte Herrschaftsformen legitimieren durch Moralisierung. Da gibt es vielleicht sogar Strukturanalysen, sozusagen die Hölle, die mit der das Christentum gedroht hat, mit der Hölle des Shitstorms oder des politisch inkorrekten Sprechens. Ich glaube auch, dass bestimmte Auswüchse des Neoliberalismus davon profitieren. Also wenn wir uns angucken, dass die großen IT-Unternehmen im Silicon Valley alle diese Diversity-Programme fahren und Vielfalt als Ressource propagieren, dann ist auch da nochmal eine Perspektive. Also das tangiert eigentlich alle Bereiche. Ich tue mich immer schwer mit monokausalen Ursachen. Ich glaube, da fließt vieles ineinander und hat auch eine ganz üble Eigendynamik bekommen, insbesondere weil auch die Betroffenen das Gefühl vermittelt bekommen haben, dass wenn sie auf diese Karte setzen, um ihre Interessen zu artikulieren, dass sie dann Erfolgsaussichten haben und die auch durchaus hatten. Aber das sind alles eigentlich gesellschaftliche Pyrrhussiege, die da errungen werden, weil der Verlust des Gemeinsamen wird auch die vermeintlich marginalisierten Gruppen noch viel schärfer treffen, weil natürlich das, was gerade momentan hochgehandelt wird in der Betroffenheitsökonomie oder Empfindlichkeit, das kann auch morgen ganz schnell inflationiert und einen Wertverlust erhalten haben, sodass man eigentlich fragen müsste, gibt es nicht ganz andere Konzepte, aus denen heraus man Stärkung auch von Schwachen begründen konnte.
Wenn es so ist, wie Sie sagen, dass das in der DNA des Westens liegt, also diese Kultur der Selbstkritik, dann können wir ja eigentlich einpacken, oder?
Ich glaube, es liegt nicht in der DNA des Westens, sondern ich glaube, das liegt durchaus in der DNA des Menschen, weil wir natürlich Angst vor Verantwortung haben, Angst, etwas allein in die Hand nehmen zu müssen und deswegen lieber die positiven Seiten der Freiheit nehmen, als dass wir die lastvollen Seiten auch tragen wollen, das Ganze. Umso wichtiger ist es, und deswegen müssen wir noch nicht einpacken, weil wir uns ja dessen selbstbewusst sind, wir uns also unser Organisationssystem, unseren Staat, unsere Bildung, wie wir uns als Familien organisieren, wie wir uns politisch organisieren, das können wir ja alles selbst bestimmen, wie wir unsere Gesetze geben. Das heißt, wir können unser Bewusstsein, dass wir Freiheit und Verantwortung schaffen müssen, Räume dafür schaffen müssen, in der Ausbildung, in der Selbstständigkeit von Unternehmern, in der Sozialversicherung. Ja? Wieso fangen wir alle Menschen damit ein, sie 100% oder 120% zu versorgen und wundern uns dann, dass, wenn sie es doch was selber machen sollten, es nicht mehr können, die Leute, weil sie sich zu 100% darauf verlassen haben, dass alles passiert. Die Rente ist sicher. Nein, die Rente ist nicht sicher, aber es kümmert sich keiner mehr um die Rente, weil er es verlernt hat, dafür Verantwortung zu übernehmen, das Ganze. Also wir können da eingreifen, aber dazu ist politischer Wille und politische Repräsentation. Das ist ein großes Problem. In welcher Partei finden sich solche Gedanken momentan? Das liegt auch an uns Publizisten und an uns Leuten, die rausgehen. Wir dürfen nicht nur im kleinen Kämmerlein darüber reden, sondern wir müssen rausgehen damit. Wir müssen aktiv werden. Wir müssen auch Verantwortung übernehmen.
Jetzt hat Gerd Maas ja schon die Publizisten und die Politiker gewissermaßen als Superspreader der Dekadenz hier vorgestellt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, würden Sie dem zustimmen? Sind das die Weichlichmacher, die Weichmacher unserer Gesellschaft?
Hochschullehrer, Kirchenvertreter.
Es sind zumindest auch alle, die es eben willfährig hinnehmen, den Verlust der Freiheit, ja. Und wir, die uns bewusst sind, was Freiheit bedeutet. Das ist ja ein Riesenproblem, dass wir in einer Gesellschaft, die jetzt 70 Jahre lang keinen Krieg mehr erlebt hat und das gerade junge Generationen kein großes Bewusstsein für Freiheit mehr haben. Das kommt aus ihrem Lebenswandel heraus. Aber wer soll es ihnen denn zeigen, als sie, die weiterdenken? Und das ist Politik, das ist Wissenschaft, das sind Lehrer und das sind Publizisten, das sind Journalisten, die aufzeigen, was wir errungen haben. Wir hatten vorher auch diese Diskussion darüber, dass wir uns immer selber schlecht reden. Ja, unser System, der Kapitalismus und die Marktwirtschaft, die Demokratie haben weltweit zu Wohlstand, zu längerer Lebenserwartung, zu geringer Kindersterblichkeit, zur Erwerbsbeteiligung von Frauen und zu Frauenrechten geführt. Und wir tun immer noch so, als würde dieses System die Welt ausbeuten.
Ich habe das Gefühl, dass auch die Wirtschaftsvertreter sich mehr ehrlich machen sollten. Ich habe insbesondere die Globalisierung führt ja eigentlich dazu, dass wir Autarkie verlieren. Das heißt, die Expertise, die Befähigung in unseren Breiten im europäischen Raum, unseren eigenen Lebensstandard und die technischen Errungenschaften aufrechtzuerhalten, geschweige denn weiterzuentwickeln, sehe ich im höchsten Maße gefährdet, weil andere Kontinente uns längst überholt haben und in Corona-Zeiten sehen wir, wie verletzlich eigentlich diese Verflechtungen uns machen. Müsste nicht auch die Wirtschaft sich rückbesinnen auf eine Regionalisierung und ein Vorhalten von Expertise, Ressourcen, Produktionsfähigkeiten vor Ort? Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, es muss nicht unbedingt eine Regionalisierung sein, aber Sie müssten sich darauf konzentrieren, wieder, dass Wettbewerb etwas Positives ist und nicht versuchen, in immer größer werdenden Konzernkonglomeraten Wettbewerb auszuschalten. Es sollte allen bewusst sein, dass der Wettbewerb letztendlich für alle von Vorteil ist und umso mehr wir Wettbewerb ausschalten, egal auf welchen Wegen. Aber tatsächlich passiert es ja in erster Linie durch möglichst große Konzernstrukturen momentan, die einfach rechtlich auf dieser Welt changieren können, sodass sie nicht fassbar sind. Aber damit zerstören sie ihre eigene Grundlage, weil ohne Wettbewerb entstehen keine Ideen. Und ohne Ideen kann auch der Konzern nicht vorangehen.
Und ich wundere mich auch immer wieder, warum jetzt auch der Wirtschaft zum Beispiel einfach nicht viel mehr Widerstand kommt. Also wenn ich dann sehe, dass sich gestandene Wirtschaftsmänner, also Unternehmer sozusagen der größten Firmen der Welt, von einer 18-Jährigen mit Asperger-Syndrom die Leviten lesen lassen und dazu dann auch noch applaudieren, also sozusagen ihren eigenen Untergang noch irgendwie begrüßen, dann frage ich mich schon, also ist das nicht wirklich dekadent? Gab es das schon mal? Was sind das für Männer? Also was ist mit diesen Männern geworden? Diese Männer lenken milliardenschwere Konzerne, die haben hunderttausende Mitarbeiter und die lassen sich von einer 18-Jährigen, die medial natürlich total aufgepoppt wird, klar, die lassen sich von dir wirklich abkanzeln, wie sozusagen ein junger Teenager. Und das ist für mich, ich glaube ja immer sozusagen die Wirklichkeit und dass letztendlich die Realität sich durchsetzen wird. Aber wenn ich das selbst sozusagen auf der harten Seite sozusagen sehe, ne, nämlich da, wo Wirtschaft, wo wirklich was produziert wird, wenn das da auch schon der Fall ist, also da frage ich mich wirklich, wo sollen wir da ansetzen? Klar, ich meine, wir können nichts anderes tun, als sagen, publizistisch versuchen, unsere Reichweite zu erhöhen. Auch das hat einen bestimmten Preis. Aber andere Möglichkeiten haben wir nicht. Aber dass auf der Seite derjenigen, die nun tatsächlich auch über die Macht haben, das würde ich einfach so behaupten, dass wir auch da sozusagen dieses Appeasement irgendwie sehen, ne, vor einer Friday for Future Bewegung. Also das muss mir mal irgendeiner dieser Männer erklären, was da eigentlich abgeht psychisch.
Wobei wir da eine eine kleine Lanze noch brechen muss. Wirtschaft ist nicht gleich Konzern und Wirtschaft ist nicht gleich Davos. Natürlich.
Also der Mittelstand wird wahrscheinlich schon, anders damit umgehen.
Genau, ja. Ganz genau. Also der Wirtschaft ist schon immer noch, also gerade in Europa, sehr stark von mittelständischen Inhaber geführten Unternehmen. Und die übernehmen da viel Verantwortung bereits und die sehen das anders und positionieren sich da auch anders. Ja.
Wir haben über den Niedergang gesprochen und wir haben festgestellt, er kann ewig dauern und ewig ist verdammt lange. Das war das SWR2-Forum, die Konjunktur der Dekadenz, sehnt sich der Westen nach dem Untergang. Und ich danke fürs Mitreden dem Philosophen Matthias Burchardt, dem Ökonom Gerd Maas und dem Politikwissenschaftler und Psychologen Alexander Meschnick. Die Gesprächsleitung hatte Burkhard Müller-Ulrich.